Guten Morgen, ich predige heute über den Jakobusbrief, den Abschluss dieses Briefes, Jakobus 5, Vers 13 bis 20. Da heißt es, leidet jemand unter euch ungemacht, der bete. Ist jemand guten Mutes, der singe Psalmen. Ist jemand unter euch krank, so lasse er die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen, und sie sollen über ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten. Und der Herr wird ihn aufstehen lassen, und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. So bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr gesund werdet. Viel vermag die Bitte eines Gerechten in ihrer Wirkung. Elia war ein Mensch von gleicher Art wie wir, und er betete inständig, dass es nicht regnen sollte. Und es regnete nicht auf Erden 3 Jahre und 6 Monate. Und er betete wiederum, da gab der Himmel Regen und die Erde ließ ihre Frucht hervorwachsen. Meine Brüder, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abgeirrt ist und es bekehrt ihn jemand, der wisse, wer einen Sünder von seinem Irrweg bekehrt, der wird seine Seele vom Tod retten und eine Menge von Sünden zudecken. Der Einstieg war, leidet jemand unter euch ungemacht, der bete. Ist die Frage, wann beten Sie? Ich nehme an, die meisten Leute beten, wenn sie morgens aufstehen, vielleicht noch vor dem Essen, manche abends, wenn sie schlafen gehen. Die Frage, gibt es zwischendrin auch noch Gelegenheit zum Beten? Hier ist eine Gelegenheit, dass jemand leidet, wobei nicht gesagt ist, worunter er leidet, und dann zum Beten herausgefordert ist. Ich nehme an, Sie kennen das, Not lehrt beten, allerdings geht der Satz weiter, Not lehrt beten und fluchen. Das heißt, man kann näher zu Gott kommen oder weiter von ihm weg, je nachdem, wie man sich dabei entwickelt. Es gibt ein interessantes Zitat, da heißt es, das Leiden tut uns einen Dienst zum Gebet und das Gebet tut uns einen Dienst im Leiden. Ich wiederhole nochmal, das Leiden tut uns einen Dienst zum Gebet und das Gebet tut uns einen Dienst im Leiden. Ja, Frage, haben Sie das schon erfahren, wie Sie herausgefordert wurden zum persönlichen Gebet, weil es ihnen irgendwo schlecht ging, weil sie in Schwierigkeiten geraten sind. Not lehrt beten. Wobei dann natürlich immer noch die Frage ist, was bedeutet das? Wird dieses Gebet erhört oder wird es einfach nur gesprochen, ohne dass etwas passiert? Ich denke an eine Jugendfreizeit, die ich mal geleitet habe. Und ich merkte, ich rede, aber es kommt überhaupt nicht an, so wie gegen eine Wattemauer. Nicht, dass das falsch war, was ich sagte, aber es interessierte offensichtlich kaum jemand. Und dann habe ich einen Jungen gebeten aus dieser Freizeit, den ich sehr gut kannte, sagte, ja, wäre egal, was du jetzt mitkriegst, es wäre gut, wenn du die ganze Zeit über betest. War interessant, er fing an zu beten, leise natürlich, hat kein Mensch gesehen. Und da fingen die alle an zuzuhören, nur weil ein Beter da war, der eine Schwierigkeit weggebetet hat. Und es war eine sehr gute Freizeit. Ich denke an eine ältere Dame, die inzwischen schon tot ist, die sagte, manchmal zieht mich Gott in seiner Liebe durch eine Grippe zu sich. Ich weiß nicht, ob Sie eine Krankheit auch schon mal als so eine Art Liebeshandeln Gottes erlebt haben oder nur als Unannehmlichkeit. Ich erinnere mich, als ich als junger Pfarrer hierher kam, nach Obertshausen und dann mit den Konfirmanden zum ersten Mal in die Klostermühle fuhr und es dort ja einen ziemlichen Aufbruch gab in einem Leben mit Jesus, aus dem dann später ein Hausbibelkreis für Jugendliche wurde. Als ich wiederkam, habe ich sie noch konfirmiert, aber von dem Bett aus bin ich aufgestanden mit hohem Fieber und hatte eine Lungenentzündung und habe mich dann gleich wieder ins Bett gelegt für die nächsten 9 Tage. Aber das war eine ganz tolle Zeit. Ich hatte ganz viel Zeit zum Nachdenken, zum Beten, ja, Dinge in Ordnung zu bringen, gedanklich, und mich vorzubereiten auf dies und jenes, sodass ich eigentlich sagte, es war eine Segenszeit. Not lehrt beten, Leiden kann näher zu Gott ziehen, wobei das Ziel Gottes natürlich ist, nicht uns in diesem Leiden zu zementieren, sondern wenn es geht, uns dahin durchzuführen und auch wieder herauszuführen. Ja, dann geht's weiter. Ist jemand guten Mutes, der singe Psalmen? Ich weiß nicht, wann Sie singen, ob das unter der Dusche ist, da fangen ja manche Leute an, musikalisch zu werden, oder bei anderen Gelegenheiten. Ich verhalte mich eigentlich antizyklisch, wenn ich so biblisch denke. Ich singe nicht, wenn es mir gut geht, sondern wenn es mir schlecht geht. Dann habe ich, ohne dass ich es merke, automatisch irgendwie pfeife ich eine Melodie vor mich hin, summe irgendetwas, was dann ganz genau in meine Situation passt und mich ermutigt. Ich weiß nicht, wann Sie singen. Ist ja auch interessant, mal rauszukriegen, was denn Ihr Lieblingslied ist zurzeit. Ich meine, es wechselt ja manchmal im Laufe der Jahre. Und vielleicht fragen Sie hinterher nach dem Gottesdienst mal irgendjemand, was ist eigentlich Ihr Lieblingslied? Und dann ist immer die Frage, warum ist es das Lieblingslied? Meistens, weil es in irgendeiner besonderen Situation gesungen wurde, die sehr wichtig war und dann dadurch hängen blieb. Oder irgendetwas mit Personen zu tun hat, die man kennt, die das auch schon mochten. Ja, also die Frage, wann singen Sie? Ich fand vorhin das erste Lied in diesem Gottesdienst sehr erfrischend. Ich will einziehen in dein Tor mit einem Herzen voller Dank. Das ist sicher eine gute Entwicklung. Ja, die Frage, welche Lieder kennen Sie auswendig? Welche Lieder trösten Sie? Welche ermutigen Sie? Für mich ist ein Lied, was mir sehr gut gefällt, zum Beispiel dieses Lied von Friedrich von Bodelschwingen. Nun gehören unsere Herzen ganz dem Mann von Golgatha. Das war so ja, ein Lied, was so in dieser Anfangsphase, als ich gerade anfing, im Glauben aufzutauen, gesungen wurde. Und im Rückblick hätte ich natürlich sagen können, gut, damals gehörte mein Herz eben noch nicht ganz. Aber es hat sich dann dahin entwickelt, dass ich Jesus entdeckte. Von daher in einer Situation verankert, und macht mir heute immer noch Freude. Ja, wann singen Sie? Wann beten Sie? Hier geht es noch weiter dann, wenn jemand krank ist, soll er die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen, sie sollen über ihm beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufstehen lassen und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. So bekennt nun einander die Sünden, betet füreinander, damit ihr gesund werdet. Viel vermag die Bitte eines Gerechten in ihrer Wirkung. Ja, wie ist das bei Ihnen und mir, wenn wir krank werden? Dann hat fast jeder irgendeinen Hausarzt, den er dann anruft. Und manchmal weiß er ja schon, was man da für eine Medizin haben möchte und ruft die telefonisch ab oder besucht den Arzt oder bittet um einen Besuch. Oder wenn es ganz schlimm ist, einen Notarztwagen. Ja, zurzeit haben wir gerade eine Kostenexplosion im Gesundheitswesen, eine Nullrunde für Ärzte wurde angekündigt, die Apparatemedizin nimmt zu und Sie kennen schon lange dieses Sprichwort Hauptsache Gesundheit. Ich nehme an, haben Sie schon gehört, vielleicht schon selber gesagt. Ist nicht schlecht, gesund zu sein und wieder gesund zu werden. Wir haben Recht auf gesunde Kinder, deshalb treibt man behinderte Kinder vor der Geburt ab. Das Leben soll ja heil und unversehrt sein. Bald wird wieder sicher die Frage auch einer aktiven Sterbehilfe auch in Deutschland wieder eine Runde machen, weil das Leben ja auch am Ende noch lebenswürdig sein sollte und nicht einfach nur so dahin vegetieren sollte. Das heißt, man möchte gesund sein. Wenn ich jetzt eine ganz naive Frage stelle, wer von Ihnen, Sie müssen sich aber nicht melden, aber Sie können sich melden, wer von Ihnen hat denn heute schon eine Pille geschluckt, außer mir? Gibt es da noch irgendjemand? Eine ganz gesunde Gemeinde, ich freue mich. Ja, es gibt Leute, die zum Beispiel jeden Tag Pillen schlucken, manche müssen sich spritzen. Sie sind auch Christen, aber sind nicht gesund geworden oder nicht so, dass alles beseitigt ist. Wenn ich das biblisch richtig sehe, wäre die Hauptsache nicht die Gesundheit, sondern die Hauptsache ist Gott. Und auch jemand, der nicht ganz gesund ist, kann glücklich sein, wenn er Gott kennt und sein Leben in Übereinstimmung bringt mit ihm. Ja, also schon ganz interessant, in der Bibel steht, ich der Herr bin dein Arzt, 2. Mose 15, Vers 26. Natürlich können wir Ärzte und Medizin einsetzen und das ist hervorragend, aber das Gebet ist ebenso wichtig. Ich erinnere mich daran, wie ich vor vielen Jahren eine ganze Woche lang hohes Fieber hatte, so 39, 40 und es nicht wich und dann irgendwann ging es doch nach unten und natürlich war der Arzt jeden Tag da, freiwillig, ohne dass ich ihn darum bat. Und nächsten Morgen rief dann jemand an, fragte, wie es wäre mit mir. Und meine Frau sagte, gestern Abend ist das Fieber gesunken. Und ja, sagte die Person, das ist sehr schön, denn gestern Abend haben wir für ihn gebetet. War also interessant, Behandlung durch einen Arzt, aber der Wendepunkt kam eigentlich parallel zum Gebet. Wir freuen uns, dass schon viele Menschen unter uns gesund wurden, auch in sehr schwierigen Lagen. Natürlich kann man nicht alles herbeibeten und wegzwingen im Gebet. Ich erinnere mich an einen Mann, der so mit 55 einen Herzinfarkt hatte. Wir haben ganz intensiv für ihn gebetet, er ist doch gestorben. Da wurde einfach klar, man kann Gott nicht zwingen, auch nicht mit Gebet. Aber Gebet kann vieles verändern und Gott kann durch sein Wort ermutigen. Der Dienst von Ältesten, die jemand im Namen des Herrn mit Öl salben, ist immer möglich. Hier in der Gemeinde, denke ich, haben wir diesen Dienst erst 3 oder 4 Mal praktiziert im Laufe dieser vielen Jahre. Im katholischen Bereich wurde aus dieser Krankensalbung, ja diese sogenannte letzte Ölung, seit 852 als ein Sakrament erklärt. Inzwischen entdeckt auch die katholische Kirche, dass das ja eigentlich nicht die Ölung zum Tod ist, sondern eine Salbung zur Heilung, also genau das Gegenteil, und fängt auch an, das wieder ein bisschen zu verändern. Ich nehme an, viele von Ihnen kennen den Psalm 23 auswendig, ganz oder teilweise. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und da heißt es, du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Das finde ich hervorragend, du schenkst mir voll ein. Das heißt, wenn ich Gott ein kleines Gefäß des Vertrauens hinstelle im Gebet, dann wird er das ganz randvoll machen. Wenn ich ihm ein größeres Gefäß hinstelle und sage, ich habe Vertrauen auch dafür, wird er das auch füllen. Und mich dabei noch mit Öl salben. Öl in der Bibel ist ein Bild für den Heiligen Geist. Das heißt, er wird mich stärken, mit diesem Heiligen Geist verbunden zu leben und vorwärts zu kommen. Ja, interessant, das Ganze ist mit Sündenvergebung verbunden. Einer sollte dem anderen seine Sünden bekennen. Jetzt die Frage, soll ich zu Ihnen kommen, Ihnen meine Sünden bekennen oder Sie zu mir? Ich denke, ich sollte zu den Menschen gehen, an denen ich gesündigt habe und mich bei Ihnen entschuldigen, Sie um Vergebung bitten, aber nicht zu wildfremden Menschen einfach nur sagen, ich packe jetzt mal aus. Natürlich, auspacken ist auch nicht schlecht, wenn jemand mit seinen persönlichen Sünden überhaupt nicht klarkommt. Ist es gut, wenn er in der Gegenwart eines anderen Christen diese Dinge endlich mal vor Gott auspackt, man nennt das Beichten, und sie dann endlich los ist und sagt, der Punkt ist für mich erledigt. Ja, die Sünden bekennen. Sie kennen vielleicht in der Bibel die Geschichte, wo so ein Gelähmter durchs Dach heruntergelassen wurde zu Jesus, der ihn heilen sollte. Aber er hat ihn nicht gleich geheilt, sondern hat erst gesagt, deine Sünden sind dir vergeben. Und dann hat er ihn später erst geheilt und hat gesagt, jetzt kannst du dein Bett nehmen und nach Hause gehen. Ja, wäre doch schön, wenn Jesus auch zu Ihnen das sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Wobei der Heilige Geist ein Sündenerkennungssystem ist. Je mehr Sie mit Gott leben, desto mehr werden Sie seine Liebe erfahren, aber auch immer mehr entdecken, was in Ihrem eigenen Leben an Einstellungen nicht stimmt. Ja, wenn Sie zum Glauben kommen an Jesus, entdecken Sie meistens, was Sie früher mal falsch gemacht haben, sagen, Herr, vergib mir das, das war nicht in Ordnung, das habe ich mitgenommen und nicht bezahlt und dem auf den Fuß getreten oder mich über den lustig gemacht. Aber je länger Sie Christ sind, desto mehr wird Gott ihnen klar machen, nicht nur, dass ihre Taten falsch sind, sondern ihre Einstellung falsch ist. Und dann geht es, könnte man sagen, an das Eingemachte, aber ich denke, dann fängt einfach auch eine Heilung von innen an. Sünde muss immer bekannt werden, nur so kriegt man sie los. Es gibt viele Leute, die bekennen sie an der falschen Stelle. Ja, wenn sie nachmittags mal so eine Schmuddel-Talkshow sich anschauen, wo dann zerkrachte Freunde und Freundinnen darum stehen, sich am liebsten die Augen auskratzen würden, aber das vor der Kamera natürlich nicht tun, dann packen die ja dort oft ihre Sünden aus vor einem Millionenpublikum, ohne dass sie an dieser Stelle Vergebung empfangen könnten. Aber sie spüren auch irgendwie, man muss etwas auspacken. Aber ich denke, sie werden sie hinterher wieder mitnehmen und wieder einpacken, weil ich sie eigentlich nur bei Gott wirklich loswerden kann. Ja, Sünden bekennen kann etwas mit Heilung zu tun haben, aber ich möchte den Satz nicht umdrehen, dass jetzt jemand, der krank ist, Sünden begangen hätte. Das wäre sicher fatal. Aber ich denke, wir dürfen von Gott ein Stück weit Heilung erwarten. Hesekiel 34, Vers 16 ist so ein schöner Vers über diesen guten Hirten, der kommen wird, dass er das Gebrochene verbindet, das Verwundete heilt, das Verirrte und Verlaufene sucht und die Kräftigen behütet. Finde ich sehr gut, ein Hinweis auf diesen kommenden Jesus, der ja inzwischen da ist. Mancher geht in seinem Leben einfach weiter, er beansprucht keine Vergebung. Er sagt, es war mein Recht, mich so zu verhalten, und ich marschiere durch. Das ist so, wie wenn man auf ein altes Auto an irgendwelche Roststellen einfach Lack drüber sprüht. Man sagt, das ist schon okay, aber wir wissen, der Rost frisst weiter, der zerfrisst diesen Lack. Und genau an derselben Stelle kommt er wieder zum Vorschein, nur etwas vergrößert. Hier steht, betet füreinander. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, wer für Sie betet. Ich weiß es nicht, aber ich denke, das ist sicher der eine oder andere. Es wäre schön, wenn in dieser Gemeinde das Gebetsnetz stärker wird, wenn immer mehr Menschen füreinander beten. Manche machen das mit ihrem Ehepartner. Das ist natürlich schon hervorragend, wenn man einen Partner hat, mit dem man beten kann. Viele Leute können das mit ihrem Partner nicht, obwohl sie ihn trotzdem mögen. Manchmal muss man ein paar Jahre warten, bis es vielleicht endlich entsteht. Mancher ist alleinstehend, der hat ohnehin keinen Partner, mit dem er beten kann. Aber man kann ja jemand anders ansprechen, auch hier in der Gemeinde, und sagen, können wir uns nicht einmal die Woche treffen oder vielleicht zweimal im Monat oder einmal im Monat, um auszutauschen, wie es uns geht und miteinander zu beten. Ich musste lachen, Sie werden gleich merken, warum. Ich hatte vor Jahren auch so eine Zweierschaft, im Moment habe ich sie auch, aber mit jemand anders, da haben wir uns dann morgens mal in der Woche um 7 Uhr getroffen. Und da waren unsere Kinder noch kleiner und der Mensch hatte ein etwas älteres Auto. Und da fragte dann unsere Tochter, sag mal, wer hat denn so früh da schon seinen Rasenmäher angemacht? Aber da kam er nur, um mich zu besuchen, zum gemeinsamen Gebet. Und das war natürlich dann etwas ruhiger als dieser Rasenmäher und sehr wirkungsvoll und gut. Die Frage an Sie, ob Sie klare Gebetsziele haben. Von diesem Elia hier heißt es, er hat gebetet, dass es nicht regnen sollte. 3,5 Jahre. Es war ein Gerichtshandeln Gottes über Israel damals und 3,5 Jahre war es trocken, ehe er dann wieder betete und der Regen kam, allerdings mit einem Gerichtshandeln Gottes verbunden, in dem er alle falschen Propheten vorher ums Leben kommen ließ. Sozusagen, ehe die Gesundheit eintritt, müssen die Bazillen beseitigt werden und dann wurde das Land wieder geheilt und bekam eine neue Fruchtbarkeit. Ja, wir beten auch manchmal um Wetter, zum Beispiel im Gemeindefest regelmäßig. Wir haben ja keinen großen Raum, in den 200 Leute reingehen könnten, außer der Kirche. Also darf es nicht regnen. Bisher hat es, soweit ich weiß, nie geregnet, obwohl wir einmal die Kirche hier umgebaut hatten, um sie zu benutzen. Aber spätestens vorher hatte es aufgehört zu regnen. Ja, war nur ein kleiner Punkt. Die Frage an Sie, haben Sie konkrete Gebetsziele, sodass Sie überhaupt merken können, ob Gott Ihr Gebet erhört. Wenn Sie zum Beispiel sagen, Herr, segne Obertshausen, ist das hervorragend, aber Sie können eine Gebetserhörung überhaupt nicht feststellen. Während wenn Sie zwei Leute haben und wissen, die verstehen sich nicht so gut und Sie beten, dass die irgendwo wieder ins Geschäft miteinander kommen und Gott das Eis bricht, dann werden Sie merken, ob dieses Gebet erhört wird nach einiger Zeit. Oder ob Sie Ihre Gebetsziele verändern müssen. Das kann natürlich auch sein, dass Gott klar macht, so wie du im Moment betest, in der Richtung geht es nicht weiter, aber du kannst etwas weiter beten. Ja, ich bete für viele Leute, dass sie gesund werden. Bei manchen ist mir klar, sie werden nicht gesund. Dann muss ich eben anders beten und muss sagen, Herr Jesus, stärke sie, dass sie das durchstehen, dass sie der Herausforderung gewachsen sind und trotzdem weiterkommen. Ja, konkrete Gebetsziele, euch geschehe nach eurem Glauben. Und da ist es sehr hilfreich, wenn einem ab und zu mal ein Bibelvers einfällt, der diesen Glauben stärkt. Ich las gerade einen Mini-Bericht von einer Missionarin, die MS hatte, Multiple Sklerose, 10 Jahre schon im Rollstuhl saß, aber noch operierte. Sie war Ärztin, elektrischen Rollstuhl fuhr sie also bis an den Operationstisch heran und zuletzt konnte sie auch nicht mehr operieren, weil ihre Hände das nicht mehr hergaben. Aber Gott machte ihr gedanklich klar, ich will dich heilen. Und dann betete sie in diese Richtung, aber sagte, lass es nicht spektakulär werden, dass da irgendeine Sensation draus wird. Und dann wurde sie innerhalb von wenigen Tagen ganz gesund, sodass sie ohne Rollstuhl wieder laufen konnte und wusste, das hat Gott getan. Ist kein Trost jetzt für jemanden, der unter uns vielleicht dieselbe Krankheit hat. Man kann nicht Dinge einfach übertragen von einem auf den anderen. Aber ihr war klar, Gott wird mich heilen und das hat er getan. In der Bibel steht, euch geschehe nach eurem Glauben. Den Glauben kann ich aber jetzt nicht so zusammenkratzen nach dem Motto, ich will ihn jetzt ein bisschen aufbauen, damit er größer wird und dann habe ich auch große Gebetserhörungen, sondern einfach Gott weiter zu vertrauen und ihn bitten, zeige mir deine Ziele. Ja, dann steht hier noch was, nicht nur vom Gebet füreinander und der Wirkung des Gebetes, sondern auch davon, dass einer seinen Bruder bekehren kann, der von der Wahrheit abgeirrt ist. Von der Wahrheit abirren heißt, dass man irgendwo einmal die Wahrheit des Glaubens kennengelernt hat, aber dann die Richtung verloren hat. Solche Leute gibt es viele, auch viele unter uns hier in Obertshausen. Ich denke an viele Teenager, die mal ganz begeistert waren von Jesus, die anfingen, ihre Bibel zu lesen, sodass selbst die Eltern staunen lernten und dann inzwischen irgendwo die Richtung verloren haben, die einen Freund fanden, der viel interessanter war als Jesus, oder was weiß ich, in irgendeinen Verein ging, wo sie toll mitarbeiten konnten und nichts gegen den Glauben haben, aber er hat seinen Wert verloren. Er begeistert sie nicht mehr. Und manchmal taucht so jemand dann nach 10, 20 Jahren wieder auf, nachdem er nicht mehr Teenager ist, sondern Erwachsener von 40 Jahren vielleicht, neu nach dem Sinn des Lebens fragt und entdeckt, oh, irgendwie früher habe ich doch mal da gebetet. Ich habe sogar mal in der Bibel gelesen, sollte ich das nicht wieder anknüpfen? Und da kann manchmal einer dem anderen eine Hilfe sein, dass er diesen Weg findet. Und ich denke, das macht große Freude, wenn man jemand wieder helfen kann, die Wahrheit, die er einmal erkannt hatte, wieder freizulegen. Ich vergleiche es mit einem Brunnen, auf den jemand viel Steine und Dreck geschmissen hat, auf eine Quelle, sodass kein Wasser mehr durchkommt. Und bei manchem ist das so, dass dann diese Quelle wieder freigeräumt wird, dass jemand Dinge ausräumt in seinem Leben und die Quelle wieder fließt, 20 Jahre später oder 10 Jahre danach, aber wieder neu Gott ehrt. Ja, das macht Freude, wenn man das miterleben kann, weil deutlich wird, wie ein Gott einen Menschen neu segnet. Vielleicht ist ja auch heute Morgen jemand unter uns, der weiß, dass der Weg, den er jetzt schon viele Jahre oder Jahrzehnte ging, nicht der richtige ist, dass er irgendetwas in Ordnung bringen müsste, dass er vielleicht sein Leben Jesus ganz neu anvertrauen könnte und es wäre gut, wenn er das tut. Keiner weiß, wie viel Zeit er hat. Ja, worum es hier ging, war, Christen sind Leute, die beten, die singen, Leute, die Heilung erfahren in dieser oder jener Weise oder zumindest Ermutigung und Leute, die sogar einem anderen helfen können, dass er die Wahrheit entdeckt und selber diesen Weg mit Jesus einschlägt. Ja, ich wünsche Ihnen und mir, dass wir alles Genannte erfahren, dass wir Beter sind, dass wir singen können in diesem oder jenem Sinn, dass wir spüren, wie Gott unser Leben heilt oder vielleicht auch durch unsere Gebete andere aufrichtet und vielleicht auch ausrichtet, um neu diese wunderbare Wahrheit der Liebe Gottes zu entdecken. Herr Jesus, hab herzlichen Dank für diese Herausforderung zum Beten, zum Singen, zum Glauben, auch für diese Zusage, dass du bereit bist zu heilen auf diese oder jene Weise, sei es mit oder ohne Ärzte, mit dem Segen von Gebeten, dass du aber auch ermutigst und Durchhilfe vermittelst, dort, wo die Heilung in dieser Weise nicht geschehen ist. Wir loben dich, beten, dass du gerade auch dort ermutigst, wo jemand spürt, dass er etwas verändern sollte in seinem Leben, dass er das tut. Ja, und wir loben dich, dass dein Weg gut ist. Amen.